Die Mainstream-Medien werden zu Recht für ihre einseitige Berichterstattung kritisiert. Diese Einseitigkeit prangern die alternativen Medien zu Recht an. Doch sind diese alternativen Medien auf einem Auge blind? Liebe Zuschauer, herzlich willkommen zu Nu Wieso Talk. Mein Name ist Hagen Grell und zu diesem Thema habe ich mir heute Tilman Knechtl eingeladen. Herzlich willkommen.
Hallo Hagen.
Tilman, du bist kontroverser Autor, muss man so sagen, YouTuber, machst die Kanäle dort Trau keinem Promi und Bürgerberg und hast jetzt mit diesem Buch wieder ein kontroverses Buch rausgebracht. Und gleich mal meine Einstiegsfrage: Was hat dich dazu motiviert und hast du den Wunsch gehabt, quasi damals als Nestbeschmutzer der alternativen Medien aufzutreten?
Mich haben halt immer so ein paar Sachen gestört. Ich bin ja schon seit längerer Zeit an den Themen dran und verfolgt es auch. Und deswegen habe ich auch die Originalbücher dazu gelesen. Es gibt da so Standardwerke wie Die Kreatur von Jekyll Island oder Die Insider von Gary Allen. Und allgemein diese Opposition gegen die neue Weltordnung hat sich eigentlich so langsam entwickelt in den 50ern, als man gemerkt hat, man hat vor allem kommunistische Agenten in den USA. Und Leute, die das erforscht haben und dort recherchiert haben, haben eben gemerkt, dass diese Gruppen wie die Bilderberger mit diesen Leuten unter einer Decke stecken. Und die Bewegung, die gegen diese Leute gekämpft hat, sowohl gegen die Kommunisten als auch gegen die Rockefellers, war von Anfang an eine kapitalistische Bewegung, also eine pro-marktwirtschaftliche Bewegung. Die wollten eben, dass man die amerikanische Verfassung stärkt und haben gesehen, dass diese Leute eine Gefahr sind für die Souveränität der Vereinigten Staaten und haben dagegen gekämpft. Jetzt heutzutage ist es so, dass diese Bewegung quasi kooptiert wird von den alternativen Medien. Teilweise, es gibt natürlich auch andere, aber ein großer Teil der alternativen Medien ist jetzt sehr links- und sehr russlandfreundlich. Und das hat mich dazu bewegt, darüber ein Buch zu schreiben, weil von meiner Erkenntnis und auch von den Leuten, die mich beeinflusst haben, war es immer klar, das ist eigentlich ein Kampf gegen den Kapitalismus der Rockefellers und der Sozialisten und kein Kampf für mehr Kapitalismus. Und Alex Jones ist da natürlich auch so eine Größe, der immer gesagt hat, ja, ihr seid gegen die Verfassung und ich bin für die Verfassung, ich bin für meine natürlichen Grundrechte und ihr unterminiert eben die Globalisten, wie er sie nennt. Und da war es eben mal Zeit, so ein Zeichen zu setzen und zu sagen, ja, wir gehen wieder zurück zu den Wurzeln und ich enttarne jetzt mal so ein paar, sag ich mal, sozialistische Agenten innerhalb der alternativen Medien.
Da müssen wir vielleicht ein paar Sachen grundsätzlich nochmal neu aufrollen, jetzt auch für die Zuschauer, die mit den Begriffen vielleicht noch gar nicht so viel anfangen können, vielleicht nochmal ein bisschen bei Null anfangen, aber vielleicht nur kurz erklären. Was bedeutet für dich NWO?
Tatsächlich,
also neue Weltordnung?
Ne? Neue Weltordnung bedeutet für mich eine Weltregierung, eine totale, allumfassende Weltregierung.
Was bestreben dahin?
Das stand sogar in der Verfassung der Sowjetunion, Artikel 28. Das Ziel ist der Weltkommunismus. Und Kommunismus ist das Wort für eine allumfassende totalitäre Regierung. Deswegen ist es eigentlich nur Semantik. Die Rockefellers wollen ja auch diesen Weltkommunismus, nur viele fühlen sich halt geblendet davon, dass die Rockefellers eben Besitzer von Unternehmen sind und Banken leiten und denken, ja, was hatten die jetzt für ein Interesse am Kommunismus? Da stehen halt höhere Ziele noch drüber. Mhm. Aber es ist nun mal so, dass die Sowjetunion damals und diese Bankiers dieselben Ziele teilen und das ist eine totalitäre Weltregierung.
Das ist erstmal eine steile These, ne? Muss man jetzt ja aus Zuschauersicht erstmal sagen. Du hast halt, jetzt so von deiner Beschreibung her, hast du Kommunisten, die sich halt zusammenschließen, die vielleicht ja auch das wollen, wenn du sagst, es stand in der Verfassung drin. Aber jetzt ist die Frage, die Sowjetunion hat sich ja aufgelöst. Und dass es dann aber eben auch Kapitalisten gibt, die aber quasi das Gleiche verfolgen, nur eben mit kapitalistischen Mitteln.
Ja, das sind keine Kapitalisten. Also die Rockefellers haben immer den Staat benutzt, um ihr Monopol aufzubauen oder zu stärken. Das fing an mit der Gründung der Federal Reserve. Dann hat sich ein Verwandter der Rockefellers, Nelson Altrich, hat sich damals dann im Senat stark gemacht für die Einkommenssteuer. Das heißt, sowohl eine Zentralbank ist im kommunistischen Manifest von Karl Marx verankert. Er hatte damals so einen 10-Punkte-Plan und darunter waren Punkt 5 eben die Zentralbank festgelegt und auch die Einkommenssteuer war festgelegt von Karl Marx. Das heißt, diese Bankiers haben klar daran gearbeitet, die USA sozialistisch oder kommunistisch zu unterwandern. Also, und das war eben genau das, was die Sozialisten auch wollten. Karl Marx, das Buch war schon 60 Jahre alt. Es ging darum, eine Zentralbank zu schaffen, die die Geldmenge kontrolliert, damit eben man die Bevölkerung auch umfassend kontrollieren kann. Und es kam dann eben 1917, 4 Jahre nach der Gründung der Federal Reserve, dann eben zu der Oktoberrevolution. Und da steckten nachweislich Agenten der Rockefellers und der Rothschilds mit drin, die diese Oktoberrevolution finanziert haben, die den Bolschewisten das Geld zugeschanzt haben. Und später hatte man dann diese zentrale Regierung, mit der diese Korporatisten Geschäfte machen konnten. Und man hat dann eben exportiert in die Sowjetunion als Austausch gegen zum Beispiel Gold. Also die Rockefellers, man kann sagen, die Rockefellers und die Bankierkreise der Wall Street sind für die Oktoberrevolution verantwortlich.
Jetzt hattest du die Gegenseite beschrieben. Du hast gesagt, das ist eine Bewegung von Kapitalisten gewesen, die sich dagegen gewehrt haben. Vielleicht kannst du auch das mal kurz umreißen. Oder sie schon wehren sie die ganze Zeit?
Ja, die Kapitalisten haben eben bemerkt, dass die Federal Reserve basiert auf dem Programm von Marx und haben bemerkt, dass die amerikanische Verfassung das bessere Modell war für 200 Jahre. Ich erkläre dann in dem Buch auch, dass es am besten wäre, gar keine Regierung zu haben, weil auch eine kleine Regierung entwickelt sich mit der Zeit dann wieder zu einem totalitären Staat.
Das muss man vielleicht aber dazu sagen, du bist Libertärer, ne? was eine freiheitliche Bewegung ist, was bedeutet, man braucht niemanden, der über einen bestimmt.
Ne? Genau,
so
ungefähr,
grob zusammengefasst.
Ja. Und die haben aber trotzdem ihre Verfassung verteidigt, was ich auch okay finde. Man hat ja die Ergebnisse gesehen, also in der Sowjetunion Unterdrückung, Armut, keinerlei Fortschritt, und in den USA hat man gesehen, dass die Leute prosperiert haben, sich ein Haus gekauft haben und gut gelebt haben.
Gerade auch die technologischen Entwicklungen Anfang des 20. Jahrhunderts auch,
ja,
mit Tesla, Edison und so weiter.
Alles aus dem Westen oder vor allem aus den USA. Und die haben halt noch ihren gesunden Menschenverstand benutzt, diese Leute, und gemerkt, ja, also was diese Leute hier machen, hat nichts mit fairem Kapitalismus zu tun, den unsere Gründerväter geplant hatten, mit dem Streben nach Glück und mit dem Wettbewerb um die Gunst des Kunden, um den Kunden zu befriedigen, seine Bedürfnisse zu befriedigen, sondern das hat was mit Korruption der Regierung zu tun, und haben diese Leute dann eben auch richtigerweise als internationale Sozialisten oder Globalisten bezeichnet.
Gibt es da spezielle Namen von den Leuten, wo du sagst, die Kapitalisten, die dagegen vorgegangen sind?
Ja, also zum Beispiel, es gab einen Mann, der hieß Gary Allen, der hat ein super Buch geschrieben, auch eins, das ich dann für mein erstes Buch gleich gelesen habe. Und es hat mich von Anfang an überzeugt. Und es war auch der Mann, der Alex Jones überzeugt hat, dann sein Radioprogramm zu starten. Dann gab es Leute wie G. Edward.
Wie heißt dieses Buch?
The Insider heißt es. Mhm. Auf Englisch heißt es Non-Dare Call It a Conspiracy. Hat auch in den USA, glaube ich, hat sich ganz gut verkauft. Aber es war jetzt nicht so, dass die Mehrheit der Menschen davon wusste. Ein anderer Name wäre zum Beispiel G. Edward Griffin, der zum Beispiel die Kreatur von Jekyll Idle geschrieben hat, was ich auch gelesen habe. Und ja, das ist ganz klar, benennen die, dass der IWF oder die Weltbank, das sind alles sozialistische Organisationen, die UNO sowieso, weil sie eben auf eine Weltregierung hinarbeiten, und das wird in den Büchern auch sehr klar nachgewiesen.
Bei der UNO ist mir das auch aufgefallen, gerade mit der Menschenrechtserklärung, ne, weil da sind sehr viele Sachen drin, wo ich auch gedacht habe, als ich das erstmal naiv gelesen habe, das wirkt ja jetzt sehr wie im Sozialismus, Recht auf Arbeit, Recht auf Urlaub und alles. Ne. Nicht, dass man das nicht haben sollte, aber das kann man ja selber verhandeln, zum Beispiel wenn man jetzt mit einem Arbeitgeber, und da wirkt es so, wie es ist von oben oktroyiert. Ne.
Ja, das ist also, es war so, ich erkläre in dem Buch, dass es schon problematisch war damals mit der Erklärung der Menschenrechte nach der Französischen Revolution, weil damit wurde erstmal die Demokratie etabliert, was auch schon ein großer Fehler war, weil man hat nicht die Herrschaft abgeschafft, sondern man hat eben die Herrschaft auf die gesamte Bevölkerung übertragen, die vermeintliche Herrschaft. Aber im Grunde war das alles nur, ist die Demokratie nur ein Wettrennen, wer als Erster die Leute beherrscht und wer die Leute nicht beherrscht, hat verloren in der Demokratie. Der nächste Schritt war dann diese Erklärung der Menschenrechte von der UNO, die dann wirklich statt Rechte haben die Ansprüche verbrieft, die du schon gesagt hast. Also sie haben gesagt, du hast nicht das Recht auf dein Eigentum, auf deinen Körper, so wie wir Libertären es sagen, sondern die sagen, du hast dein Recht auf Essen, du hast dein Recht auf einen Arbeitsplatz, du hast dein Recht auf einen Schlafplatz. Und die Frage stellt sich natürlich, wer bezahlt dafür? Und wenn du das Recht darauf hast, dann kann keine andere Antwort darauf sein, als du musst jemand dazu zwingen, die ja dieses...
Das ist für mich immer sowieso das Ding, man hat halt Rechte und Rechte müssen immer von irgendjemand anders garantiert werden. Wenn du sagst, Recht auf den eigenen Körper, brauche ich ja eigentlich nicht, weil ich kann meinen eigenen Körper selber steuern. Insofern ist das fast kein Recht in dem Sinne. Aber ein Recht, was man quasi sowas wie Recht auf Essen, das muss halt jemand anders, wenn das garantiert ist, jemand anders bereitstellen. Ne?
Und das ist der Weg in den Abgrund, wenn man sowas garantiert. Also du kannst nicht... Du kannst nicht Moral durch Zwang umsetzen. Sobald du eben Leuten etwas garantierst, musst du es den anderen wegnehmen. Und die UNO hat inzwischen auch dutzendfach Kriege gerechtfertigt im Sicherheitsrat oder Kriege geschehen lassen. Also das heißt, die UNO ist genauso ein Kriegsinstrument wie die NATO. Nur halt, dass in der UNO eben Russland im Sicherheitsrat sitzt und da kann Russland eben seinen Einfluss geltend machen. Wenn Russland da sein Veto gibt, dürften die anderen theoretisch den Krieg nicht führen, was aber auch nicht klappt. Aber
noch eine Sache, die mich gerade interessiert hat, bevor wir zu weit das ausufern lassen. Wir hatten auch gerade noch Demokratie, hast du gesagt. Das ist vielleicht auch was, wo der eine oder andere sagt. Da, kannst du noch mal kurz dazu sagen, wieso für dich jetzt die Demokratie quasi automatisch so ein Rennen ist zur Spitze und kein funktionierendes Instrument?
Ja, also Demokratie bedeutet immer noch Herrschaft. Es war so, dass in den 19. Jahrhundert wurden allmählich die Monarchie wurde abgeschafft und es wurden in ganz Europa Demokratien etabliert. Nur was passiert ist, ein gutes Beispiel ist zum Beispiel nach der Französischen Revolution, da hatte man dann die Demokratie. Und was ist passiert? Die Leute wurden radikalisiert und es ist zu einem riesigen Krieg gekommen, also mit Napoleon, der hat insgesamt sicher Millionen Menschen getötet. Die französische Armee wurde radikalisiert, weil sie eben für die Demokratie gekämpft hat. Und das ist immer das Problem bei demokratischen Kriegen, dass quasi die Verantwortung für den Krieg auf das ganze Volk übertragen wird. Und es entsteht keine, also bei Kriegen der Monarchen war das so, da gab es ein klares Klassenbewusstsein der Menschen. Die wussten, dieser Krieg ist der Krieg des Monarchen und der kämpft den jetzt aus und wir haben damit nichts zu tun. Aber sobald du für eine Ideologie wie die Demokratie kämpfst, wird es halt extrem destruktiv, weil alle sich davon angezogen fühlen.
Das ist was Persönliches dann.
Genau, ja, es wird plötzlich was Persönliches und das ist immer das Problem, wenn die Masse der Leute für eine ihnen genehme Ideologie kämpft, so wie auch beim Islam, werden sie radikalisiert und so war eben nachweislich der Napoleonische Krieg einer der schlimmsten Kriege bis zu dem Zeitpunkt und dann kam es dann eben im nächsten Jahrhundert dann zu den zwei Weltkriegen, in dem eben Leute dachten, sie kämpfen für ihre Nation und ihre Demokratie und verteidigen ihre Freiheit, aber niemand hat wirklich seine Freiheit verteidigt, sondern war eigentlich nur eine Schachfigur in dem Spiel. Aber man merkt, es hat die Leute extrem radikalisiert. Und ja, es ist einfach nachweisbar. Ich bin kein Fan der Monarchie, aber man hat gesehen, der Monarch hat ein klares Interesse daran, den Wert seines Eigentums zu mehren, weil er ist der Besitzer des Eigentums. In der Demokratie funktioniert das. Also er ist der Besitzer des Machtmonopols und er hat durch das Machtmonopol hat er Eigentum. Und wenn er die Leute zu hoch besteuert, dann wissen die Leute, der König will sein Eigentum mehren und er ist dafür verantwortlich. In der Demokratie ist es anders, weil du bist eh nur für 4 Jahre verantwortlich und du weißt, was die Regierung hat, das gehört dir nicht. Das heißt, du bist nicht der Eigentümer der Regierung, sondern du kannst sie nur 4 Jahre lang ausbeuten und wirst dann verantwortungslos. Entweder kriegst du noch eine wirst du nochmal gewählt oder kannst halt einfach sagen, ich höre auf und dein Besitz wurde dadurch nicht geschädigt.
Das beherrschende Element ist von der Person weggenommen, des Königs, hin zu einem Instrument, was durch andere immer wieder ausgefüllt werden kann.
Genau, ja.
Wir haben ja jetzt zwischendurch, um mal das Thema zu wechseln, das Buch schon angedeutet. Und ich würde gerade mal gerne einige Punkte des Buches durchgehen, weil ich sie hochinteressant fand. Und vielleicht mal einsteigen mit deinem Kapitel, der innerste Kern aller Probleme, Psychopathen. Vielleicht kannst du mal ausführen, was du da genau beschreibst. Also Psychopathen hat man ja so eine allgemeine Vorstellung, das sind Leute irgendwie, die ganz komisch sind und die so rücksichtslos sind und so weiter, aber viel mehr können sich, glaube ich, die meisten Leute nicht darunter vorstellen. Was führst du da aus?
Ja, ich beziehe mich da auf ein Psychologen, der hieß Lobachevsky, der hat in Polen gewohnt, dort hat er Psychologie studiert und es war gerade zu dem Zeitpunkt, als die Kommunisten Polen übernommen haben und er hat gemerkt, dass die Kommunisten da Literatur entfernt haben aus den Bibliotheken, die davon gehandelt hat, dass es eine Beziehung gibt zwischen Psychopathie und staatlicher Macht. Und diese Forschung war eigentlich am Blühen in den ersten drei Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts. Und er hat gemerkt, dass diese Sowjetherrscher genau diese Forschung beendet haben. Und er hat dann festgestellt, ja, sind denn Psychopathen wirklich Leute, die am Rande der Gesellschaft leben? Oder sind es nicht die Leute, die gut in die Gesellschaft integriert sind und quasi das Vertrauen der Leute erhaschen, um eben dann in Machtpositionen zu kommen? Und Lobachevsky hat es gut erforscht. Er hat eben gesehen, wie entwickelt sich denn so eine Diktatur? Und hat gesehen, dass es da eben verschiedene Verhaltensstörungen gibt, die dazu führen, dass sich eine Diktatur entwickelt. Und er hat dann mehrere Verhaltensstörungen aufgezählt. Es gibt dann Leute zum Beispiel, die leiden unter einer Gehirnverletzung. Die hat er Charakteropathen genannt. Es kann sich aber dann eben auch fortsetzen. Also Leute, die eine Gehirnverletzung haben, können dann andere Leute beeinflussen, die ihre Denkmuster annehmen.
Du hast das so beschrieben, dass es wie so eine Ansteckung quasi ist.
Es ist wie eine Ansteckung,
weil wir übernehmen ja auch als Menschen quasi so die Verhaltensweisen so ein Stück weit oder manchmal von Denkweisen von anderen. Und wenn die quasi stark wirken, ne, irgendwie vorteilhaft scheinen, dann ahmt man das natürlich auch nach. Ne?
Ja, und diese Charakteropathen sind auch sehr charmant und sehr überzeugungs-, die können die Leute sehr gut überzeugen. Und er hat zum Beispiel Leute wie Hitler als solche Menschen identifiziert. Und er hat gleichzeitig davon gesprochen, dass es eben auch Psychopathie gibt, die sich genetisch vererbt. Und das ist dir dann quasi angeboren. Du kannst nichts dagegen machen. Er hat Leute, diese Leute hat er als essentielle Psychopathen bezeichnet, die das wirklich genetisch vererbt bekommen. Und es ist eine sehr kleine Minderheit unter den Psychopathen, das sind 0,6%.
Du hattest so geschrieben, glaube ich, 4-6% generell Psychopathen und davon nochmal nur 10%.
Ja, Lobachevsky hat es nur als Verhaltensstörungen beschrieben, die zur Entstehung des Bösen beitragen. Mhm. Er hat seine Wissenschaft, hat er Ponerologie genannt, nicht irgendwie Psychologie, sondern Ponerologie, das ist die Wissenschaft von der Entstehung des Bösen. Und ich habe jetzt alle Psychopathen genannt, aber er nennt nur diese essentiellen Psychopathen richtige Psychopathen. Mhm. Und das sind eben Leute, die wirklich quasi gar kein Gewissen kennen und denen das angeboren ist. Und für die sind wir normalen Menschen sind wirklich wie eine fremde Spezies, weil sie unsere Verhaltensmuster gar nicht nachvollziehen können. Es ist denen so fremd, unsere Regeln und unser Miteinander, dass sie wirklich denken, sie wären hier die Eingezwängten und Eingesperrten, weil diese Regeln der Nächstenliebe und der Kooperation, das ist für diese Leute halt fremd. Und
was sich aus unserer Natur eigentlich ergibt, was keine Regel in diesem Sinne ist, sondern was bloß nochmal das genannt ist, was eigentlich der Natur entspricht bei uns, ist für die quasi fremd, weil es ihrer eigenen Natur gar nicht entspricht, verstehe ich das richtig?
Ja, genau. Und sie merken halt schnell, dass sie natürlich so nicht weiterkommen und lernen ihr Leben lang sich zu verstellen und merken, wie man die Leute manipuliert und gleichzeitig erkennen sie sich auch noch unter einer großen Menschenmasse. Das heißt, sie bilden da ein sehr effizientes Netzwerk, sind auch die Leute, die nicht in den Vordergrund treten meistens. Also das sind Leute, die halten sich eher im Hintergrund und steuern dann andere Psychopathen in Anführungszeichen, also Leute, die eine Charakterstörung haben und stellen die in den Vordergrund. Also Lobachevsky hat zum Beispiel davon gesprochen, dass es hinter Stalin Personen gab, die ihn gesteuert haben und zum Beispiel nennt er hinter Hitler die Person Bormann, der essentielle Psychopath hinter ihm war, der ihn nach vorne geschoben hat, weil Hitler hatte eine andere Störung. Er war mehr der Charakteropath, der eher charismatisch ist und sich besser verkaufen kann von einer großen Menschenmenge.
Achso, wie du sagtest, hinterfragt dann auch nicht so sein Verhalten, hattest du auch geschrieben, sein eigenes Verhalten. Mhm. Also hier natürlich ist natürlich optimal, wenn man vor riesigen Massen sprechen muss so und sich selber nicht hinterfragt, das ist natürlich leichter als jemand, der immer wieder sich Gedanken macht, wie wirke ich denn jetzt und so weiter.
Genau, das ist der Unterschied. Die essentiellen Psychopathen, die hinterfragen ihr eigenes Verhalten. Das heißt, die sind sich trotzdem bewusst, dass sie Psychopathen sind.
Achso.
Während es gibt einfach auch Wahnsinnige, das sind dann eher diese Charakteropathen, die man nach vorne schiebt, weil die verstehen den Wahnsinn gar nicht. Bei denen ist zerebraler Cortex, heißt es. Das ist dann, das ermöglicht dir die Inneneinsicht in dein Gehirn. Und das ist bei, das hat eigentlich jeder normale Mensch, aber bei denen ist es einfach kaputt. Das heißt, die treffen sehr vereinfachte Entscheidungen und sind auch eigentlich sehr einfach gestrickt in vielerlei Hinsicht, haben aber trotzdem normale Intelligenz in anderen Sachen. Das heißt, die fallen nicht so auf. Insgesamt kann man zu dem Thema sagen, das Ganze ist natürlich ein bisschen veraltet. Also Lobachevsky hat das Buch zwar 2004 erst rausgebracht, aber er ist schon vor 20 Jahren aus der Sowjetunion geflüchtet. Aber es hat natürlich gut in den Kontext mit Putin und der Sowjetunion gepasst. Mhm. Und allgemein, wie auch bei meinen anderen Projekten, wir reden ja gleich auch noch über Trau kein Promi, ich sage bei nichts, ich bin der Experte und weiß alles. Ich sage nur, es wäre gut, würde sich die Psychologie wieder diesen Themen widmen, weil überall, wo eine tyrannische Regierung entsteht, wird dieser Zusammenhang zwischen Psychopathie und politischer Macht ausgeblendet. Und da sollte die Psychologie besser hingucken, weil das sind immer die Psychopathen, die in die Gesellschaft integriert sind, sind eigentlich die gefährlichsten Psychopathen. Und sie, die Psychopathen in der Regierung, pervertieren dann die Psychologie und machen sie zu einer Psychologie, wie wir sie heute haben, die ja eigentlich ihr wichtigstes Ziel verfehlt, nämlich die Erkennung von Psychopathie. Mhm.
Ja. Interessant. Was viele damals nicht so mitbekommen haben, was dann auch zum Beispiel Wolfgang Egger darüber gesprochen hat, die P2-Loge. Vielleicht können wir daran mal so ein bisschen deutlich machen, was eigentlich hinter diesem ganzen Okkultismus steckt. Denn viele werden sich fragen, Okkultismus, aber ist irgendwie so eine Spaßveranstaltung, das ist so ein bisschen was hin und her schieben auf einem Zahlenbrett oder so, aber wirklich spielt das keine Rolle in unserem Leben. Mhm. Spielt es eine Rolle?
P2-Loge ist eigentlich ein ganz gutes Beispiel, um mal festzuhalten, dass es eben bestimmte okkulte Gruppen gibt, die sich in Machtpositionen festsetzen und dort wirklich es schaffen, auch ein ganzes Land teilweise zu steuern. In der P2-Loge hatten wir die wichtigsten Politiker des Landes, wir hatten die Richter in der P2-Loge, wir hatten die Banker, große Geschäftsmänner. Das heißt, es war wirklich die Kontrolle des Staats Italien, lag für lange Zeit innerhalb der P2-Loge und mit Berlusconi ist dann, nachdem es aufgeflogen ist, ja, noch jemand an die Macht gekommen, der Teil der P2-Loge war. Es war halt so, dass es halt anscheinend in Italien mehr unabhängige Richter gibt, könnte was zu tun haben vielleicht mit Weisungsgebundenheit. Hier spricht man ja von Weisungsgebundenheit der Staatsanwaltschaft, warum auch immer. Zumindest gab es da unabhängige Richter, die diese P2-Loge haben auffliegen lassen. Und die P2-Loge war eine Freimaurerloge. Und in der Freimaurerloge waren die wichtigsten politischen und finanziellen Drahtzieher des Landes vereint und haben die italienische Politik gesteuert. Man kann also nicht mehr sagen, das ist Verschwörungstheorie und haltlos. Wenn ich jetzt Videos darüber mache, dass sich bestimmte Leute auf die Freimaurer beziehen und dass über Freimaurernetzwerke auch Entscheidungen getroffen werden. Mhm. Ja.
Ich selber bin in die Thematik noch gar nicht so eingearbeitet. Ich denke, wie auch viele Leute. Und für mich klingt immer Freimaurer, da denke ich vielleicht an sowas wie, so irgendwelche Filme, irgendwelche Verschwörer, so eher was aus dem Mittelalter. Gibt es das heute wirklich noch? Ist das nur eine Spaßveranstaltung? Geht das so in Richtung Burschenschaften? Was ist das eigentlich?
Ja, Freimaurer, es ist eindeutig eine Geheimgesellschaft. Also jeder, der den Freimaurern beitritt, muss darauf schwören, dass er seine Brüder nicht verrät. Er kann theoretisch aufdecken, dass er selber Freimaurer ist, was natürlich auch nicht gern gesehen wird. Aber es wird klar gesagt, du wirst mit dem Tod bestraft, wenn du die Freimaurer aufdeckst. Das ist eben, wurde auch schon von gewissen Insidern, sage ich mal, aufgedeckt, dass es so ist.
Kürzlich, dazu vielleicht kurz Zwischenfrage, der jetzige neue Bundespräsident von Österreich, Alexander Van der Bellen, in seinem, es stand sogar auf der Wikipedia, dass er früher angeblich nur früher Freimaurer war, dann war irgendwann nur noch angeblich zahlendes Mitglied. Und ist das eine Sache, wo du sagst, das passt ja vielleicht nicht mit dem zusammen, wie du es jetzt beschreibst. Ne, bei dir klingt das jetzt so sehr ernsthaft, sehr, ja, sehr, sehr verbindlich, mit dem Tode bestraft so, das klingt so mittelalterlich. Und bei ihm klingt das jetzt eher so wie, na, ich sag so, Burschenschaft oder noch besser Spaßveranstaltung oder so. Wie kann man denn rauskriegen,
was das tatsächlich ist? Das Problem ist, man weiß es natürlich nicht. Also man könnte immer sagen, klar, das ist ein Verein, in dem wir uns treffen und uns besprechen. Die Frage ist dann, warum hat dieser Verein diese enorme Geheimhaltung und warum ist dieser Verein zum Beispiel in Italien aufgeflogen als eben Hintergrundmacht hinter der Regierung? Dann müssen die Freimaurer ja mal für Transparenz sorgen und sagen, wir sind eben nicht wie die P2-Loge und arbeiten nicht mit der Regierung zusammen, sondern wir sind einfach nur ein Männertreff, in dem über Humanität und Philosophie diskutiert wird. Es ist, wie gesagt, eine Geheimgesellschaft, also man kann nicht wissen, wer wirklich Mitglied ist. Ich habe viele Bücher gelesen darüber und es ist immer so, dass es erst so 50 Jahre später rauskommt, wer Freimaurer war. Und dann interessiert es dann auch wieder niemand. Mhm.
Kannst du da gleich ein paar Buchempfehlungen vielleicht für die Zuschauer auch, dass wir hier
nicht ja, Raum Roosevelt legen? War zum Beispiel Freimaurer und es gab auch dann, Wolfgang Eggert hat viel über die Verbindung der Freimaurer zu den Bolschewisten geschrieben. Dutzende andere Beispiele, Churchill war Freimaurer. Mhm. Und so weiter. Man weiß halt nicht, wer noch Freimaurer ist. Das ist das Problem. Also man kennt die, die es zugegeben haben oder bei denen es rausgekommen ist, aber solange es nicht rausgekommen ist, weiß man es halt nicht.
Hm. Du hast gerade auch Bücher erwähnt. Welche Bücher können vielleicht die Leute auch lesen?
Ja, unbedingt Wolfgang Eggert, Israels Geheimvatikan 1-3 lesen. Ich weiß nicht, ob es das noch zu kaufen gibt, aber das ist auf jeden Fall so die Standardlektüre. Darin wird auch ein bisschen erklärt, was eigentlich so die Grundlage der Freimaurerei ist. Und so das grobe Fazit, man kann sagen, im Mittelpunkt der Freimaurerei steht dieser Bau des Salomonischen Tempels. Das wird jetzt vielen gar nicht so viel sagen, selbst wenn sie sich mit der Freimaurerei beschäftigt haben teilweise. Wolfgang Eggert zitiert da einen Insider aus der Freimaurerei, der heißt Aaron Monus, also der sollte es eigentlich wissen. Es ist so, dass sich die Freimaurer zurückbeziehen auf die Tempelritter. Das war vor etwa 1000 Jahren, war das so eine internationale Organisation, sowas wie die internationalen Banker von damals. Also sie hatten ein Netzwerk über ganz Europa mit verschiedenen Filialen und Basen. Und sie haben eben gehandelt und gleichzeitig Finanztransaktionen durchgeführt und sind so zu Wohlstand gekommen. Und die Templer haben dann im Zuge dieser Kriege Kreuzritter, wie hießen diese Kriege nochmal?
Kreuzzüge,
genau. Im Zuge dieser Kriege waren dabei eben den Islam wieder aus Europa zurückzuschlagen und haben dann nach ihren Kreuzzügen Israel erobert. Und unter dem Tempel in Israel, der damals eigentlich schon zerstört war, aber unter diesem salomonischen Tempel, der wurde, glaube ich, 70 nach Christus oder der von den Römern zerstört, sollen diese Templer etwas gefunden haben. Und darüber wird spekuliert, was diese Templer gefunden haben. Man redet davon, dass sie die Bundeslade gefunden haben, die damals im salomonischen Tempel stand und die dann wohl unter dem Tempel irgendwie verschollen ist, dass sie das gefunden haben oder dass sie irgendwelche Schriften gefunden haben. Zumindest wurde das auch Heiliger Gral genannt, also der Heilige Gral der Templer. Das Problem ist, dass es da ein Geheimnis drum gibt. Also die Leute wissen nicht genau, was ist den Templern eigentlich, was ihr Geheimnis ist.
Also es könnte sein, dass es da was tatsächlich Faszinierendes gab, was die gefunden haben, was die
genau,
nicht
wissen. Und die Templer waren auch die Leute, die diesen Götzen Baphomet angebetet haben, symbolisiert als Totenkopf, was auch immer das heißt. Auch das, da gibt es auch wieder unterschiedliche Interpretationsmuster, was denn dieser Baphomet ist. Aber wenn man sich eine Mainstream-Doku über die Templer anschaut, ich bin auch kein Mega-Experte, dann sind es so die ersten Fakten, die genannt werden. Also es ist jetzt nicht so, als müsste man da tief recherchieren. Also es sind eigentlich die offensichtlichsten, sage ich mal, Grundzüge so der Freimaurerei. Und wer 2-3 Dokus gesehen hat, weiß es auch. Mich jetzt Okkultismus-Experten zu nennen, weil ich diese Muster in Videos sehe, ist dann ja ein bisschen zu viel der Lorbeeren.
Ja. Sag mal nur im Abstand auch von mir zu mir oder vielleicht auch vielen Leuten im Mainstream. Denn, und das ist ja auch eine Sache, zu denen ich dich befragen wollte, du hast ein paar Sachen in Videos quasi auch Vorhersagen dort aufgedeckt. Das hat wieder auch mit Symbolik. Eine andere Sache, die mich aber vorher noch interessiert, ist auch, ein bisschen deinen Blick auf die Popmusik, weil da ist es mir halt in letzter Zeit auch sehr aufgefallen. Ich schaue das auch deswegen nicht viel so, aber in den Musikvideos sieht man ja schon auch Sachen, was so, so dieses Horusauge ist ja ein Symbol, was da häufig drin vorkommt. Dann andere Symbole, die dann als so kabbalistisch oder so dann einzuordnen sind. Und gerade bei großen Künstlern, also großen Popstars, sag mal so, wie Miley Cyrus, Beyoncé, Katy Perry, lauter solche Leute, ne, Rihanna, kann man da einen Bezug dazu herstellen? Ist das alles Zufall? Ist das alles Schwachsinn, wenn man da jetzt irgendwie, ist das nur künstlerische Freiheit oder gibt es da tatsächlich eine Symbolik und spielen da Leute nachweislich eine Rolle?
Ja, also für mich ist es relativ klar, dass da im Hintergrund eine Manipulation stattfindet. Man muss ja nur gucken, wem diese Labels gehören. Ich habe jetzt zum Beispiel gerade recherchiert, Vivendi ist der Besitzer des Musiklabels Universal und Universal steuert eigentlich einen Großteil des amerikanischen Musikmarkts. Also es ist auch so eine Mutterfirma von ganz vielen anderen Labels. Und egal ob Rihanna oder Drake oder ja, die ganz Kanye West, die ganz großen Künstler sind alle bei diesem Label. Und das gehört eigentlich, hat nochmal eine Mutterfirma und die sitzt in Frankreich, in Paris und heißt Vivendi. Und das ist wird von einem Bankier gesteuert, der hat bei den Rothschilds gearbeitet. Der Name entfällt mir gerade. Erwähne ich aber auch in meinem Buch, das war so eine Art rechte Hand von Sarkozy damals. Also ein sehr einflussreicher Mann. Und ja, da liegt es natürlich nahe zu meinen, dass diese Chefs dieser Plattenlabels ja an sowas glauben, dass diese Leute Okkultisten sind, dass sie an eine geheime Bedeutung von Symbolen glauben und dass sie diese geheime Bedeutung, dass sie mit der kommunizieren und bei den Leuten auch wahrscheinlich was auslösen wollen. Und
müssen wir vorher natürlich auch die Rothschilds erstmal noch mit rausholen, wenn du die so erwähnst und wenn du dort einen Bezug herstellst. Ja. Also erstmal, das ist ja auch, wo viele sagen, kann ich nicht mehr hören, Rothschilds und das ist auch irgendwie antisemitisch und was weiß ich, die überhaupt zu erwähnen und die spielen noch keine Rolle und was weiß ich. Du hast ja auch dazu ein Buch geschrieben, würde ich jetzt gar nicht so groß ausführen, aber vielleicht, dass du mal kurz sagen kannst, halt, wie du dort die Bezüge herstellst und wie man das vielleicht auch selber nachrecherchieren kann. Ist das wasserdicht?
Ja, also es wird ja in der Biografie zugegeben, dass sie im 19. Jahrhundert wirklich die mächtigsten Menschen der Welt waren, dass sie wirklich die Potentaten der Welt aus dem Hintergrund finanziert und gesteuert haben.
Das ist, da heißt, du wiederholst hier nur ihre Selbstdarstellung im Prinzip.
Ja, richtig, ja. Mhm. Und wenn man dann sieht, an was sie glauben und was sie studiert haben, es wird natürlich nicht an die große Glocke gehängt, aber viele Rothschilds waren auch in der Freimaurerei. Das heißt, es liegt schon nahe, dass sie diesen Glauben praktizieren, gerade wenn man halt auch teilweise die brutale Machtpolitik sich des 19. Jahrhunderts anguckt, dann kann es schon mal klar sein, dass die Leute auf jeden Fall keine Christen sind. Und ja, auch, sag ich mal, der normalen jüdischen Religion auch nicht folgen. Also das ist schon sehr ersichtlich. Es ist natürlich...
Mhm. Also sagst du quasi, es sind quasi Okkultisten und die besitzen quasi auch Einfluss. Ne? Das ist ja, wie gesagt, Selbstauskunft und natürlich kann man auch in Unternehmen nachschauen, welches Unternehmen jetzt wem gehört zum Beispiel.
Ja, also klar, es gibt immer nur diese Indizien und diese Zeichen, aber man sieht es ja zum Beispiel auch an den Logos von den Firmen, dass die haben immer wieder die ähnliche Symbolik, die jetzt wenig mit dem Christentum oder zum sonstige. Beispiel? Also zum Beispiel die aufgehende Sonne findet man jetzt in fast sehr vielen Firmensymbolen.
Was ich auch schon gehört habe, was ich auch immer auffällig finde, ist dieses zugehaltene eine Auge.
Ja.
Gibt es dafür eine spezielle Bedeutung? Oder?
Ja, mit der Bedeutung, das ist echt schwer da auszuholen. Ich will mich jetzt hier auch nicht auf so unsicheres Fahrwasser begeben. Okay. Allgemein bedeutet das natürlich Wissen und Erleuchtung. Und das ist eben diese alte Geheimgesellschaft, in denen die Rothschilds involviert waren, die hießen ja Illuminati. Und das bedeutet eben, dass man die anderen Menschen blind hält und man selber hat die Augen geöffnet. Also bedeutet Erleuchtung, Aber die anderen Menschen haben diese Erleuchtung nicht und so kann man eben operieren. Das Geldsystem ist da zum Beispiel ein perfektes Beispiel, weil die Leute verstehen nicht, was das Problem ist an unserem Geldsystem, dass man einfach Geld aus dem Nichts erschaffen kann. Und die Okkultisten haben eben die Bedeutung für sich gesichert und es wird aber von den anderen Menschen ferngehalten. Die können das dann nicht verstehen und so funktioniert eben Okkultismus. Man schafft eine Informationsasymmetrie und kann die Leute so gegeneinander ausspielen.
Ein Wissensvorsprung.
Ja, und man selber ist der Erleuchtete und deswegen steht das Auge eben dafür, dass sie die Sehenden sind und die anderen sind blind. Mhm.
Ja. Jetzt könnte man ja sagen, das ist alles Spinnerei, die wir immer noch nicht, die sich auch noch nicht damit beschäftigt haben, sag mal so. Jetzt hast du aber, sag mal, sehr spannende Videos gehabt, wo du ja tatsächlich selber eine Vorhersage treffen konntest auf Basis von einem oder sogar mehreren Musikvideos. Ne? Ja. Vielleicht kannst du das mal genauer auslegen oder ausführen.
Ja, also wie gesagt, das mit den Tempeln und den Freimaurern. 2-3 Dokus und jeder weiß es eigentlich. Mhm. Also man muss mich nicht als Okkultismus-Experten hier bezeichnen. Okay. Das waren Anspielungen auf die Freimaurerei in einem Bushido-Video, die ganz offensichtlich war. Also er spricht einmal von den Freimaurern. Also er sagt Freimaurer und dann...
Einfach so ohne Kontext?
Ohne Kontext. Ja, das ist halt so zwanghaft.
Jo, Mann, Freimaurer, jo.
Ja, Geheimnis. So Rap ist eh so, man macht halt Zeile auf Zeile und die Zeile muss sich nicht zwingend auf die andere beziehen. Das ist halt so... Ja, man kann das in einen Rap-Text einbauen, aber es wirkte schon sehr erzwungen. Mhm. Und bei dem anderen sagt halt Shindy, Heiliger Gral. Und das habe ich dann nochmal in dem Video genau erklärt, was das bedeutet mit dem Heiligen Gral und dass es sich auch auf die Freimaurerei bezieht. Aber das Schockierende an dem Video war dann, dass sie das im Oktober rausgebracht haben und es war in einem Konzertsaal und in dem Konzertsaal waren Terroristen mit AKs bewaffnet. Und was ist dann... Ja, 3 Wochen später passiert. Es kam
Paris 11/13.
Genau, richtig. Und ich habe schon in dem Video davor gesagt, Leute, guckt euch das an, das sieht sehr verdächtig aus. Der Rapper Shindy sagt dann in dem Video noch, im November ist alles vorbei. Und ich habe mir sofort gedacht, warum soll im November alles vorbei sein? So, er hat es auf das Album bezogen, aber so arbeiten die Leute eh. Im November sollte das Album rauskommen und deswegen sagt er, im November ist alles vorbei, so Schicht im Schacht. Aber das so arbeiten die immer, es gibt so doppelte Bedeutung und ich habe mir sofort gedacht, da stimmt irgendwas nicht.
Mhm. Das war das Video Brotbrechen, ne?
Brotbrechen hieß das Video. Auch, ja, ich meine, was machen so Gangster-Proll-Rapper jetzt plötzlich hier mit okkulter Symbolik und Geheimgesellschaften und Bezug auf solche Sachen, die ja eigentlich relativ nerdig sind auch. Wenn man jetzt nicht wirklich ein Insider ist, dann wird das ja irgendwie alles auch so ein bisschen corny.
Und du hast das ja auch so statistisch quasi ein Stück weit genannt. Das ist ja auch so die Sache, wenn eine Sache auftritt, dann kann man da noch nicht sagen, dass es so wahrscheinlich ist. Aber wenn mehrere auftreten...
Also er hat gesagt, im November ist alles vorbei. Mhm. Es gab den Konzertsaal, es gab die Terroristen.
Der Konzertsaal sah sogar so ähnlich aus.
Ne? Sah so ähnlich aus. Er hat die Freimaurer erwähnt. Dann gibt es da den Kontext, den habe ich dann auch in dem Video... Den habe ich noch nicht erklärt, aber es gibt die Verbindung zwischen den Templern, auf die sich die Freimaurer beziehen, und dem Freitag der 13., nämlich dass damals vor 1000 Jahren, als die Templer da verboten wurden, das war eben der Freitag der 13. und bis heute ist es der Pechtag deswegen. Also das kann man bei Wikipedia nachlesen, das bezieht sich darauf. Mhm. Das heißt, die haben sich auf diese Templer und die Freimaurer bezogen und dann passiert es am Freitag, den 13. in Paris, wo diese Templer verboten wurden. Das heißt, da muss man halt den Kontext kennen. Oliver Janich, auch vielleicht der bekannteste deutsche Libertäre, hat da eben auch schon recherchiert in der Hinsicht. Deswegen hat er den Kontext auch sofort verstanden und mir dann auch beigepflichtet und gesagt, ja, das kann kein Zufall sein. Mhm. Okay, aber es gab noch den Eiffelturm in einem anderen Video. Es gab die Erwähnung von Paris und...
Richtig, wie du gesagt hast. Video auch von Bushido, oder?
In einem Video zu dem gleichen Album, das ein paar Tage später kam. Ah, ja, okay. Aber wie du gesagt hast, es ist nicht so, dass eine Sache da nicht auftreten könnte. Also es ist wie wenn du argumentierst bei den Lottozahlen. Wenn du kommst und sagst, hey, ich habe einen Sechser im Lotto, dann sage ich, ja, ist ja nichts Tolles. Und dann erkläre ich dir so, ja, guck mal, es gibt ja zwischen 1 und 50... musst du ja nur eine Zahl treffen, dann hast du schon mal die erste Zahl. Und dann sage ich so, ja, schon, aber ich muss ja auch noch die zweite Zahl treffen. Und die Unwahrscheinlichkeit steigt dann immer exponentiell.
Dass das multipliziert sich miteinander.
Ja, multipliziert sich
miteinander. Das ist ein Fünfzigstel mal ein Fünfzigstel mal ein Fünfzigstel, dann bist du bei ein 2500stel, dann mal 75.750.000stel oder so.
Genau, das ist das Prinzip der verbundenen Wahrscheinlichkeiten. Das heißt, auch wenn es jetzt größenwahnsinnig von mir vielleicht klingt, es kann kein Zufall gewesen sein. Das heißt, diese Leute hatten Vorwissen über die Paris-Anschläge und hätten wir ein funktionierendes Rechtssystem, würde in der Hinsicht zumindest mal ermittelt werden. Mhm. Es ist zwar nicht dasselbe wie bei Zahlen, weil es natürlich ja, Objekte sind aus dem Leben, die da aufgezählt werden. Das ist natürlich, da kann man fast keine logische Rechnung zu anstellen, aber jeder, der sich ein bisschen mit Wahrscheinlichkeiten auskennt, muss das verstehen, dass es kein Zufall sein kann, diese ganzen Eindeutungen, weil sie in Kombination auftreten. Eine Sache, wie gesagt, kann Zufall sein. Die Kombination macht es, ja. Mhm.
Es gab ja dann auch noch andere Videos. Vielleicht kannst du auch noch mal das mit dem Eiffelturm beschreiben. Welches Video war das, dass die Zuschauer auch das recherchieren können?
Ja, das war dann das Video danach. Das hieß Classic. Habe ich dann auch schon gesehen. Okay, warum sieht man jetzt hier wieder einen zerstörten Eiffelturm? Ich meine, gut, es war jetzt nicht der Eiffelturm, der angegriffen wurde. Trotzdem, die Symbolik dahinter ist klar. Und ich hatte bei dem ganzen Album hatte ich ein schlechtes Gefühl. Also die Symbolik schon vom Albumcover. Diese Rapper machen es ja so, sie bringen so langsam die Informationen zu dem Album an die Öffentlichkeit. Erst kommt das Cover, dann die Tracklist und dann mal der erste Song. Mhm. Und alles war auf Okkult-Symbolik angelegt.
Was war auf dem Cover zu sehen?
Eine Frau, die diesen Halbmond geformt hat. Ich habe jetzt, glaube ich, die richtige Interpretation dazu gefunden. Also das war eine Frau, die aussah wie Isis, also die
so verschleiert war?
Ägyptische Göttin. Ja.
Ach so.
Ja, und Isis ist natürlich in Bezug auf diese Terrorgruppe und sie formt den Halbmond, der ja ein wichtiges Symbol im Islam ist.
Ja.
Aber das Album kam vor den, also das Cover kam vor diesen Anschlägen. Das heißt, ich habe da schon meine, auch da habe ich gesehen, so, was ist das für ein Cover? Das passt ja hinten und vorne nicht. Da stimmt irgendwas nicht.
Man muss ja vielleicht auch dazu sagen, du bist ja auch ein Fan von Rap-Musik eigentlich.
Ja, ne? Genau. Also ich höre es schon gerne.
Das auch
ich trenne das auch so. Ich kann mir die Musik trotzdem noch anhören. So. Nur allgemein ist es jetzt schon so, ich meine, es ist schon ein sehr ernstes Thema. So. Also ich sehe hier wirklich hohe Wahrscheinlichkeit, dass Bushido wahrscheinlich nicht selber, weil man muss wissen, Bushido schreibt seine Texte nicht selber. In der Rap-Szene ist es allgemein bekannt. Wenn man das jetzt so Leuten auf der Straße erzählt, die wissen das vielleicht nicht. Aber er hat Ghostwriter. Das heißt, er hat Leute, die ihm das unterjubeln.
Bushido vielleicht sowieso nicht so viel drüber nachdenkt, sondern einfach seinen Check kassiert.
Dann ja, eben.
Ist es
sowieso
noch leichter.
Ja, aber es ist schon eigentlich eine Wahnsinnssituation gerade. Und ich bin ein bisschen enttäuscht so auch von dem, was die alternativen Medien daraus gemacht haben. Wie gesagt, auch Oliver Janich, bekannter Wirtschaftsjournalist, so, der kennt sich mit Wahrscheinlichkeiten aus, der hat mich unterstützt und das nochmal bestätigt. Von daher finde ich es schon ein bisschen traurig, dass ich hier quasi nachgewiesen habe, dass es hier Vorwissen gab zu einem Anschlag und da kommt dann so wenig. Wahrscheinlich, weil sich die Leute, weil sie glauben, sie bewegen sich damit auf unseriösen Gefilde, nur weil es halt Musikindustrie ist, weil es halt was für Kinder ist. Ja, Unterhaltung. Mhm. So, aber inzwischen sind die Verbindungen so offensichtlich und es geht ja.
Vielleicht können wir dazu auch noch kurz das zweite Beispiel, was du ja auch mir im Vorgespräch noch erzählt hast, Haftbefehl und Flugzeugabsturz.
Ja, das war eigentlich so das erste größere Video dann auf meinem Kanal zu der Sache. Auch hier kann man mal nach verbundenen Wahrscheinlichkeiten gucken oder drüber nachdenken, weil er hat 2014 hat er ein Video rausgebracht, das mir sofort wieder aufgefallen ist. Ich habe dann ganz am Anfang, als mein Kanal wahrscheinlich noch 100 Abonnenten oder so hatte, habe ich darüber ein Video gemacht, weil mir das aufgefallen ist, diese Okkult-Symbolik in dem Video. Also es ist nicht irgendein Video, das muss man halt verstehen. Er sagt dann in dem Rap-Text, sagt er völlig zusammenhanglos, Co-Pilot-Suizid. Und
Jo Mann, Co-Pilot-Suizid.
Und man kann selber nachgucken, niemand hat jemals in irgendeinem anderen Songtext, geschweige denn Text wahrscheinlich, Co-Pilot-Suizid hintereinander gesagt.
Also das ist auch also keine Referenz auf irgendeinen anderen großen Rapper, wo man jetzt sagen könnte, ja, er wollte sein Idol dort ehren.
Gar nichts, das also absolut zusammenhanglos. Aha. Und natürlich vor dem Co-Pilot-Selbstmord dann bei der German Wings-Katastrophe von Andreas Lubitz, also 9 Monate davor. Auch hier könnte man mal die Wahrscheinlichkeitsrechnung anstrengen.
Mhm. So. Ja, wie viele Aussagen waren das? Ich meine, Co-Pilot-Suizid, das sind jetzt so 2, die sind schon ein bisschen seltsam, aber gab es da noch mehr, was in dem Video so...
Nee, aber es war genau das Video, das ich für meinen Kanal ausgewählt hatte, ja. um es zu behandeln. Also
du schon gesagt hast.
Es war jetzt nicht irgendein Song von irgendjemand, sondern ja. Ich hatte schon davor ein Video, in dem ich darüber geredet habe, aber natürlich nicht über das Co-Pilot-Suizid, weil ich wusste ja nicht, dass es später passiert. Also ich habe nur über dieses Video geredet. Weil das eben auch, es gab halt Okkult-Symbolik, aber keine Andeutung weiter.
Ah, okay.
Aber erst später ist es dann passiert und da habe ich gesehen, oh, er sagt ja in dem Text Co-Pilot-Suizid völlig zusammenhanglos.
Und hast du das aber nochmal dann im Nachhinein nochmal so analysiert und noch nach anderen Sachen zu schauen? Weil das klingt ja, bei dem Bushido-Video ist es ja sehr, sehr eindeutig, es kommen so viele Sachen zusammen. Co-Pilot-Suizid ist sehr komisch und mit den okkulten Symbolen würde ich auch sagen, Da schaut man nochmal zweimal hin, ne? Aber da weiß man es noch nicht so genau wie bei.
Ja, bei Bushido war es sehr eindeutig.
Ja, genau. Aber das ging quasi noch nicht, da hast du nicht noch mehr gefunden dazu.
Nee, aber es wäre schon mal, also für mich ist es auf jeden Fall ein ganz klares Indiz und auch da müsste man mal die Leute befragen, die an dem Song beteiligt waren, was der ihre Motivation war.
Wo zumindest die Staatsanwaltschaft mal sagen könnte,
ja, wie
seid ihr jetzt da drauf gekommen? Ne?
Die könnte eigentlich mal, ja.
So. Interessant. Ja. Ja. Als Abschlussfrage würde mich noch interessieren. Du bist ja selber, du machst den Kanal Trau keinem Promi, das ist ja auch schon eine deutliche Aussage, Trau keinem Promi. Bist aber auch selber Fan von Rapmusik zum Beispiel, konsumierst auch sowas und beschäftigst dich eben manchmal auch mit okkulter Symbolik. Und vielleicht mal so als Richtung, wie würdest du denn einem Zuschauer irgendwie raten, wie kann man denn vielleicht auch, wenn man da auch noch Gefallen dran findet, an so der Unterhaltung aus dem Mainstream oder einem bestimmten Unterpunkt. Wie kann man denn trotzdem skeptisch bleiben? Bei welchen Sachen sollte man vielleicht nicht überreagieren? Bei welchen Sachen vielleicht doch? Wie ist da vielleicht auch eine gute Variante? Oder sollte man sich da komplett rausnehmen?
Das ist eine gute Frage, weil viele überinterpretieren auch. Als meine. Da wird mehr jetzt sagen, oh, du überinterpretierst auch, aber immerhin muss man ja mal sagen, dass ich zumindest schon mal was angekündigt habe oder vorausgesagt habe. So schlecht oder so ein schlechtes Auge kann ich dann wohl nicht haben. Ja, es gibt aber auch Leute, die hier in dem Tisch jetzt irgendwie ein verstecktes, was weiß ich, 666 irgendwie sehen würde, dass der geformt ist wie eine 6 oder so. Es gibt halt Leute, die überinterpretieren total und da muss man halt so ein gutes Maß finden. Es wäre halt schon mal einfach mal gut, ein paar Bücher zu lesen über die Freimaurerei, ein paar Dokus sich anzuschauen und dann findet man einfach erstaunliche Parallelen so und wenn man sich über die Illuminati und Geheimgesellschaften informiert, einfach lesen und schon klingt das, was ich sage, gar nicht mehr so abwegig.
Mhm. Ja. Tilman, vielen Dank dafür. Ja, danke, ja. Es ist nicht immer alles so, wie es scheint, gerade auch die Symbolik, die uns umgibt. Manchmal kann man das überinterpretieren, manchmal nicht, aber manchmal ist auch doch die Frage, ob eine Symbole, die uns in der Popmusik begegnen, die uns in unserem alltäglichen Leben begegnen, ob diese nicht vielleicht doch mehr bedeuten und nicht vielleicht doch ein anderer Gedanke dahinter steckt, als es der offensichtliche ist. Tilman, nochmal danke für das Gespräch. Wo können dich Zuschauer finden?
Ja, YouTube.com, trau keinem Promi oder Bürgerberg, da findet ihr die Videos und kriegt es nochmal detaillierter, was ich gerade gesagt habe.
Mhm. Danke dir und weiterhin viel Erfolg. Liebe Zuschauer, danke fürs Dabeisein und bis zum nächsten Mal. Tschüss.